Herzlich willkommen zur 24. Folge unseres Podcasts Am Rande der Gesellschaft mit Götz Kubitschek, Benedikt Kaiser und meiner Wenigkeit Ellen Kositzer. Wir wollen heute reden über das Ausbleiben der ausgebliebenen Impfwunder inmitten der vierten Corona-Welle. Wir wollen über Weißrussland und die Vorgänge an der Grenze dort reden und abschließend noch einen Nachklapp zur Buchmesse Frankfurt besprechen. Los geht's mit Corona. Wir impfen, wir sind bei knapp 70-65%, je nach Zahlen. Es soll ja eine Dunkelziffer der Geimpften geben und sind dennoch inmitten der vierten Welle. Also wir haben eine Inzidenz von über 200 und das hatten wir nie im ganzen Lauf dieser Pandemie gehabt. Wie wirkt also die Impfung? Wirkt sie überhaupt? Wie kommt's, dass in Gibraltar bislang 272 Impfungen auf 100 Einwohner stattgefunden haben, die Inzidenz dennoch immer wieder durch die Decke ging, dass wir in anderen Ländern wie Bulgarien, Albanien, Bosnien, Weißrussland 20% Geimpfte haben und auch dort kein Massensterben stattfindet. Anscheinend scheint die Durchimpfungsrate und die Mortalität oder auch nur die Krankheitsrate in keinerlei Zusammenhang zu stehen.
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also das ist deswegen schwierig, weil da so viele Dinge ineinander greifen und wirken, die man als Laie überhaupt nicht mehr überprüfen kann. Also der sogenannte Faktencheck ist ein einziger Hürdenlauf mittlerweile. Das beginnt bei der sogenannten Intensivbettenbelegung. Das geht bei den völlig unterschiedlichen Zahlen. Wer ist geimpft? Wer ist wie oft geimpft? Was bringt die Impfung? Zuerst hieß es, wer geimpft ist, kann kein Corona mehr bekommen. Dann hieß es, wer geimpft ist, wird einen schwachen Verlauf haben. Dann sind wir uns jetzt nicht mal mehr sicher, ob das mit diesem schwachen Verlauf wirklich stimmt. Aus meiner Sicht ganz stark der Zusammenhang zwischen Testaufwand und Ergebnis. Wer mehr testet, wird mehr Corona-Fälle bekommen.
Was aber ja jetzt nicht zutreffen kann, weil die kostenlosen Tests abgeschafft sind. Na, und dennoch haben wir diese Spitzenwerte an Inzidenzen.
Ja, trotzdem, ich bin mir sehr sicher, dass es in anderen Ländern einfach deutlicher, also Rumänien oder keine Ahnung, vielleicht irgendwo in Afrika deutlich weniger Tests gibt, dass da deutlich weniger getestet wird, dass dadurch auch die Panik geringer gehalten wird vor dieser Krankheit. Das ist auch so eine Sache, die ich nicht überhaupt nicht verifizieren kann oder beziehungsweise überhaupt selber nachprüfen könnte. Wie viele Leute lassen sich einweisen, weil sie schlicht Panik vor dieser Krankheit haben, obwohl mit einer etwas anderen Erzählung, nämlich darüber, dass man sich ins Bett legen soll, ein paar Tage Fieber hat, vielleicht etwas gründlicher atmen muss oder so, die Sache behandelt würde wie eine schwere Grippe oder vielleicht auch nur eine schwache Grippe. Die Leute haben ja früher, wenn sie Grippe hatten, auch nicht sofort den Notarzt aufgesucht. Und ich halte das alles für unglaublich schwierig, das auseinander zu futzeln, was da jetzt stimmt, was nicht mehr stimmt, wie dramatisch oder undramatisch die Situation ist. Klar ist, und das haben Sie ja schon angesprochen, hätten wir vor einem Jahr, also jetzt als der zweite große Lockdown ausgerufen wurde in den Winter 2020/21 hinein, irgendwo in Kommunen oder in Landkreisen eine Inzidenz von über 1000 gehabt, wie es das jetzt in Teilen Sachsens gibt oder vielleicht München auch hier auch bei uns in München, dann hätten wir vermutlich noch nicht mal mehr eine Hauskatze auf der Straße gesehen. Ja, und jetzt ist es so, dass die Leute sich im Grunde überlegen, ob 2G nicht übertrieben ist. Ja, ob es nicht 3G tut oder vielleicht gar kein G. Ja.
Oder eben die Übergehorsamen, gerade auch NRW habe ich von einem Fall gehört, wo Gastwirte freiwillig dann 2G plus machen oder 1G. Also das heißt, auch die Impften müssen noch einen Test vorweisen. Also gar nicht, weil das der Staat oder eine Kommune vorschreibt, sondern weil der Gastwirt eben signalisieren will, dass er es besonders genau nimmt. Was natürlich auch noch funktionieren kann in Städten wie Köln, wo der Wirt sich aussuchen kann, welche Kundschaft er hat. Das würde vermutlich im ostdeutschen ländlichen Raum gar nicht funktionieren, so eine Konstruktion.
Tja, und interessant ist auch das Zusammengehen von Übergehorsam, wie du es gerade genannt hast, und dem Hintergehen der Gebote. Mhm. Das ist ja auch eine Gemengelage, die wo man auch sehen wird, wie sich das mal auswendet. Also es wird jetzt im Moment in unserem Umfeld doch so viel hintergangen. Und sei es nur, dass es heißt, der Elternabend läuft unter 3G, und natürlich guckt niemand nach, niemand lässt sich einen Test, also keiner hat auch Masken auf, bis dahin zu Sachen, die man von weiter irgendwo hört, dass Atteste, Genesungsatteste erschwindelt wurden und so weiter. Also das macht auch nochmal was Neues mit den Menschen.
Ja, unbedingt. Also ich glaube, die Bilanz dieses Pandemie-Managements ist letztlich eine völlige Verunsicherung, also die Maßnahme, die übertrieben wahrgenommen wird, die Maßnahme, die, wenn dann einer andere Kanäle hat, aus denen er sich informiert, für völlig unzureichend angesehen wird. Das gibt's ja alles parallel. Also Leute, die sagen, wir sind alle wahnsinnig, weil wir uns nicht alle vollkommen selbst isolieren und sofort aufhören, miteinander umzugehen. Und andere, die sagen, am besten hauchen wir uns nackt 2 Monate gegenseitig an und dann ist die Sache durchgestanden. Ja. Und dieses völlige Nebeneinander und Durcheinander an Maßnahmen, Vorschlägen, Verunsicherung, Fälschungen, also auch staatlicherseits meine ich jetzt, dass man Dinge behauptet, die so nicht stimmen können, völlig unterschiedlichen Erzählungen darüber, welcher Impfstoff für welche Altersgruppe, ob überhaupt dann doch plötzlich, wie viele sind wirklich geimpft und so weiter. Das hat alles zu einer einzigen Entfremdung eigentlich der Bevölkerung von der Fürsorgekraft des Staats geführt. Ja, und die Leute fangen an, das irgendwie selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist eine ganz, glaube ich, eine echte Langzeitwirkung, die man jetzt noch gar nicht abschätzen kann. Also ich halte es für einen der großen Substanzverluste, die Entfremdung des vertrauensvollen Bürgers vom Staat, der wirklich fürsorglich ist.
Ja,
das ist so. Kein kontroverses Potenzial.
Wenn ihr nickt, kann das der Hörer nicht
Anekdote
hören.
Anekdote einer schwangeren Freundin, sie hat 2 Hebammen kennengelernt. Die eine weist Frauen, die ungeimpft sind, ab, weil sie das Risiko nicht übernehmen will. Die andere nimmt geimpfte Frauen nicht, weil sie sagt, das Risiko, dass dann was passiert, wir impfen erst seit einem halben Jahr überhaupt auch Schwangere, da gibt es noch nicht so viele Babys, ist ja viel zu groß. Also völlig irre.
Ja, dieses Impfnarrativ, wenn man von diesem Riss spricht, der durch die Gesellschaft geht, durch Familien geht etc., der Riss, der jetzt hier durch diese Impfthematik aufgekommen ist, oder der ist mit Sicherheit größer als der 2015er Riss der Migration.
Ja, aber interessant, wurde ja auch schon auf Twitter jetzt öfters gesagt, dass das alles zusammengeht. Die Impffreunde oder sagen wir mal die Corona-Paniker sind meistens zugleich auch die Klimahüpfer und die Flüchtlingsliebhaber. Also das ist schon ein Feld, was sich wahrscheinlich relativ gut auf ein Sinusmilieu bringen lässt.
Ja, die herrschende Narrative sozusagen freiwillig verinnerlichen, genau. Oder diese sogar zuspitzen und noch weiter vorantreiben wollen, ja. Wobei man da natürlich wieder sagen könnte, dann haben wir bei allen Themen natürlich eine absolute Minderheitsposition. Und die Frage ist natürlich bei dem Thema jetzt mit der Impfung, dadurch, dass man diesem Thema nicht ausweichen kann, also die Migration ist trotzdem eine Kiste. Wer nicht wollte, wer nicht sehen wollte, wer das nicht reflektieren wollte, diese Massenmigration und die Folgen, die daraus resultiert sind, man konnte das Thema schon irgendwie auch aussitzen und ignorieren. Oder man konnte es auch vergessen. Man kann sich dran gewöhnen. Mhm. Aber die Impfthematik ist, glaube ich, was anderes. Zum einen geht sie an die körperliche Substanz sozusagen eines jeden. Sie dringt also in die unmittelbarste Privatsphäre ein. Migration nicht zwingend. Also ich kann auch in einem bayerischen Dorf wohnen und kriege überhaupt nichts davon mit. Dass vielleicht in Köln Silvester dies und jenes passiert oder was im Alltag in Berlin, Hamburg, sonst wo passiert. Bei der Impfung nicht.
Aber
die Impfung kommt überall hin.
Aber eben das auch nur medial angefacht in unserem Mitteleuropa. Wie gesagt, in Afrika sagt man, 50% sind infiziert, hatten Corona.
Ja.
Es gibt kaum Intensivbetten auf dem Kontinent. Ja? In Subsahara-Afrika hat man eine Katastrophe vorausgesagt und die ist ausgeblieben. Also diese Leute sind völlig unbeleckt an Geist und Seele und Körper durch diese Pandemie gegangen bislang.
Da habe ich keine Ahnung von, aber die Frage ist natürlich, ob jetzt irgendwie in Subsahara, das man übrigens nicht mehr sagen darf, habe ich letztens gesehen, Schwarzafrika darf man auch nicht mehr sagen, die beiden Begriffe, aber egal. Da würde vielleicht jetzt ein Experte sagen, das sind andere klimatische Zonen, da haben es die Viren schwieriger, irgendwie, keine Ahnung, sich zu verbreiten etc. Und ich glaube auch, dass wir in der Bundesrepublik trotzdem ein, vielleicht kein lückenloses, aber zumindest ein engmaschigeres Kontroll-Verwaltungsnetzwerk haben. Auch wenn nicht mehr, wenn wer geimpft ist und nicht mehr getestet wird, ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist aber die, wenn jemand jetzt getestet wurde und er hat Corona, dann wird ja sein Umfeld im Regelfall kontaktiert, die sich dann auch dieser Testung zu unterziehen haben. Und das ist dann im Endeffekt eine Maschinerie, die läuft im einen Landkreis vielleicht besser, im anderen schlechter, im anderen vielleicht extrem gut, im anderen gar nicht gut. Aber das sorgt natürlich trotzdem direkt für Folgetests. Das heißt, wenn die Inzidenz einmal steigt, wird es auch weiter steigen erstmal.
Das, was ich vorhin meinte.
Und das gibt's aber halt nicht, glaube ich, jetzt. Also bei allem Respekt, vor Bosnien, aber vermutlich wird es jetzt in Tuzla oder in Sarajevo nicht so gut funktionieren, wie eben dann in meinethalben Landshut oder auch Görlitz. Also, wobei. Die Frage für uns.
Aber was erklärst du dir damit? Was erklärst du dir damit, dass das?
Ich erkläre mir damit, dass die Inzidenzen, wenn sie einmal ihre Fahrt in dieser sogenannten Welle aufgenommen haben, dass die erstmal die Welle nicht brandet, sondern anwächst, einfach nur dadurch, dass die erfassten Kontakte immer mehr werden. Mit jedem Einzelnen hat er wieder eigene Kontakte. Also wenn ich dir jetzt Corona quasi übertragen würde und du dann hast du's.
Na ja, klar.
Und das war ja klar. Also ich glaube, hier ist jetzt nicht die entscheidende Schlacht zu schlagen. Ich fände es viel interessanter eben dieses Impfnarrativ, wenn man so will, diese große Erzählung, dass das im Endeffekt jetzt die sogenannten Herrschenden eigentlich vor eine fast unlösbare Aufgabe stellt. Sie haben 1,5 Jahre lang erzählt, dass in der Impfung die Freiheit liegt und in der Impfung die Lösung dieser Krise. Vielleicht nicht die komplette Überwindung, aber zumindest die Eindämmung dieser Krise. So, was passiert aber jetzt? Die Betten sollen voll belegt sein. Die Betten werden offensichtlich von Corona-Patienten belagert. Wenn das so ist und man dem Glauben schenkt, dann bedeutet es ja im Umkehrschluss, dass man entweder das Narrativ bis zum Erbrechen durchpaukt, es sind die Ungeimpften, die diese Pandemietreiber sind, es ist diese Tyrannei der Ungeimpften. Oder auf der anderen Seite kommt raus, dass beispielsweise eben der Anteil der Geimpften ebenso eklatant ist. Und das würde im Endeffekt dieses komplette Impfnarrativ zerstören. Weil wenn die Betten auch voll sind, wenn die Leute geimpft sind, dann gibt es ja keinen Grund, die 30% ungeimpften Bundesbürger noch zur Impfung zu treiben. Also das heißt, ich glaube, dass sich diese Sündenbock-Rolle noch zuspitzen wird in den nächsten Monaten. Man wird immer weiter auf die Ungeimpften einschlagen, weil man ja eine Erklärung braucht, warum die Welt nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll nach den Virenexperten und nach den Impfexperten. Und dann ist die Frage, was passiert dann? Sprich, hofft man dann einfach auf den April und das Wetter wird besser und die Grippeviren verbreiten sich nicht und Schwamm drüber? Das befürchte ich fast. Das wäre so typisch bundesdeutsch mittlerweile.
Ja, absolut.
Oder aber, so letzter Hoffnungsfunken sozusagen als Projektion jetzt, oder sagen dann die Leute, die selber geimpft sind zum Beispiel, ja Mensch, ich habe gedacht, ich schütze mich hier individuell, ich übe vielleicht so gesellschaftliche Solidarität, indem ich andere nicht mehr bedrohe mit meiner Anwesenheit. Ja, Pustekuchen, auf einmal habe ich trotzdem den Virus weitergetragen vielleicht, wurde vielleicht trotzdem hospitalisiert. Und dann ist eigentlich das Impfnarrativ zerstört. Das ist natürlich jetzt eine Projektion in die Zukunft, aber da würden vielleicht auch einige, wir haben
immer... Es ist doch keine Projektion in die Zukunft, wir haben doch gerade festgehalten, dass jetzt die Inzidenz so hoch liegt wie noch
ja, aber nie. Jetzt behaupten sie ja, aber jetzt behaupten sie ja eben, momentan halten sie an dem Narrativ fest, indem sie sagen, dass die absolute Mehrheit der hospitalisierten Patienten Menschen sind, die ungeimpft sind.
Ja, aber schau her, das ist genau der Punkt.
Aber 100%
da man jetzt,
waren vor einem
Jahr. Da müsste man jetzt ja richtige Zeichnungen anfertigen. Es hieß immer, Herdenimmunität tritt entweder ein, wenn 80% die Krankheit hatten oder wenn 80% geimpft sind. Ja, oder 75%, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dann klar, dass wir auf so viele Leute treffen, die uns nicht mehr anstecken können, dass das Virus sich eigentlich nicht mehr springartig verbreiten kann. Und jetzt ist die große Frage, was ist in Dänemark, die ja alles geöffnet haben, bekannter war jetzt dort 2 Wochen im Urlaub, sagt völlig freies Leben, da ist nichts, gar nichts eingeschränkt. Ja? Wenn das in irgendeiner Weise korrespondiert mit dem, was bei uns jetzt hier los ist. Ja? Und es kann der Unterschied nicht zwischen 80% Geimpften und 75% liegen oder so. Dann müsste es in Dänemark jetzt auch eine katastrophale vierte Welle geben. Ja, weil das Impfen ja nicht schützt. Das, weder anscheinend vor der Erkrankung noch vor dem Weitertragen. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Also die Sache bricht aus meiner Sicht rein logisch ist die schon zusammengebrochen. Ja, absolut. Ja, so. Und
aber auch trotzdem aus unserer Binnenperspektive von politisierten Leuten, die das kritisch sehen. Wir müssen ja trotzdem denken, so ein Normalbürger hinterfragt das ja erstmal gar nicht kritisch.
Also ein Normalbürger, der seine Kinder gegen Masern und Tetanus impft, geht davon aus, dass sie weder Masern noch Tetanus kriegen können. Das ist, sonst würden wir es nicht tun. Ja? Oder man würde sagen, dann darf das Kind einfach nicht mit einem eingerissenen Fingernagel im Dreck spielen, weil die Gefahr, Tetanus zu kriegen, viel zu groß ist, wenn sie in der Erde kratzt. Aber wir wissen, dass wir sogar diese Tetanus-Auffrischungsimpfungen kriegen, wenn wir uns richtig in den Riemen reingehackt haben mit einem schmutzigen Beil oder irgendwie kriegst du sofort nochmal eine Spritze hinterhergejagt und weißt sehr sicher, dass jetzt nichts mehr passieren kann. Und hier kann doch der ganz normale Bürger eins und eins zusammenzählen, sagen, diese Impfung war ein Versuch, aber das hat alles nicht funktioniert oder es funktioniert vermutlich nicht oder es ist zumindest nicht. Was sagt der Söder, das hast du doch vorhin kurz erwähnt, wir sollten jetzt im Grunde sagen, Impfschutz sind es dann genau für 8 Monate und danach gilt man wieder als ungeimpft. Also woher weiß dieser Mann das? Woher weiß er, dass es genau 8 Monate sind? Es können auch 7 Monate oder 10 Monate sein. Überhaupt was für eine Schweinerei, dass es sich...
Na, er politisiert die Angst.
Ja.
Ja, aber das ist auch der Punkt, das habt ihr überhaupt nicht verstanden, was ich mit Afrika sagen wollte.
Doch.
Dass diese Krankheit auch eine geistige Basis hat.
Das ist doch das, was wir die ganze Zeit sagen. Das ist die Panik.
Hysterisierbare. Ja. Und Dänemark ist ja auch für seine Hücke bekannt.
Vor 4 Jahren hätte sich jeder ins Bett gelegt und gesagt, ich bin ein bisschen schlapp, ich habe ein bisschen Fieber, ganz normal, es ist halt wieder Herbst, in 3 Tagen wieder auf Arbeit oder in 4 Tagen oder in 2 Tagen ein bisschen tapferer und bin schon am nächsten Tag wieder auf Arbeit. Alles wäre kein Problem gewesen. Ja, man hätte ein bisschen überlegt, stecke ich einen an, stecke ich einen
Zusammenhang zwischen Atemnot und Hyperventilieren und Panikstörung. Ja. Das liegt doch auf der Hand.
Jetzt legt sich jeder hin und hat Schiss und denkt, ich bin todkrank und vielleicht wird es bei mir auch so dramatisch. Warum sind denn die Leute auf den Intensivstationen? Hoffentlich bin ich nicht auch einer von denen, bei denen die Lunge nicht mitmacht und so weiter. Und das führt alleine schon zur Hospitalisierung. Ja, gut.
Ich glaube einfach nicht, dass den anderen Punkt, den du angesprochen hast, den glaube ich einfach nicht dran. Das zu sagen, der Bürger kann 1 zu 1 zusammenzählen und wird sich entsprechend dann, das wäre ja die Folgerung daraus, seine eigenen Meinung darüber bilden. Das macht er eben nicht, sondern solange diese Sündenbock-Rolle noch zuspitzbar ist, und die ist noch eine ganze Weile zuspitzbar, es ging ja erst gerade los mit Sachsen, 2G, Brandenburg möchte jetzt nachziehen. Das sind ja 2 Bundesländer, die jetzt nicht unbedingt repräsentativ für die gesamte BRD sind, was die Einwohnerzahl angeht. Das heißt, es nimmt noch an Fahrt auf. Und solange diese Abwehrhaltung möglich ist, zu sagen, es liegt nicht an der mangelnden Impfung oder an dem mangelnden Impfschutz, sondern es liegt daran, dass die Boosterung nicht richtig rechtzeitig kam. Es liegt daran, dass mein Nachbar immer noch nicht geimpft ist. Solange das noch zuspitzbar ist, haben viele Bürger, jetzt nicht alle, aber viele Bürger immer noch diese Ablenkfigur des Ungeimpften.
Ja, ganz klar.
Und das halte ich für viel naheliegender, als zu sagen, die Leute sozusagen, aufwachen hast du jetzt nicht gesagt, aber die Leute würden irgendwie rational an das Thema rangehen, weil wir sehen ja alle seit 1,5 Jahren, dass eben nicht an dieses Thema rational rangegangen wird.
Es wird ja immer deutlicher auf so eine Art. Trotzdem weißt du ganz genau, dass ich niemand bin, der an die schweigende Mehrheit
glaubt. Nee, das würde ich dir nicht vorher.
Und der in irgendeiner Weise denkt, dass hier Leute sich offen zu verweigern beginnen. Dazu sind die Folgekosten viel zu groß für den Einzelnen, der dann nicht mehr auf Arbeit kann oder der dies oder jenes oder auf oder ab nicht mehr kann, ja, der sich in irgendeiner Weise rechtfertigen muss für sein Widerstandspotenzial. Was ich eben, worin ich mir sehr sicher bin, ist, das ist das, was ich am Anfang sagte, die völlige Entfremdung eines Teils der Bürger und eines wachsenden Teils der Bürger von der Fürsorgeerzählung des Staats. Man glaubt es diesen Leuten einfach nicht mehr. Und dass das jetzt eher in individuelle Lösungen abfließt und nicht in kollektiven Protest, da bin ich mir auch sehr sicher. Also dass diese Durchwurstelei beginnt, ja, und dieses sich in irgendeiner Weise durchlavieren, ja, und das halte ich für einen echten Substanzverlust.
Ja, da bin ich wieder dabei, ja. Ich würde noch eines ergänzen zu Ellen, was Ellen eingangs sagte, und zwar, dass die Deckung herrscht oder eine Deckung herrscht zwischen Impfskeptikern, damals Migrationsskeptikern und Klimaideologie-Skeptikern. Mhm. Dass auf der anderen Seite aber diese Deckung nicht herrscht, das halte ich übrigens für ein Problem für unser Milieu, dass diese Deckung aber nicht herrscht, was die Länder anbelangt, die in Europa andere oder ähnliche Wege gehen. Also Dänemark etc. haben wir gehört, aber rein, wenn man diese Deckung zwischen Migrationsskeptik und Impfskeptik jetzt vollziehen würde, dann würde man ja annehmen naheliegend, dass vielleicht zum Beispiel Polen, Ungarn oder vielleicht auch Russland mit Putin als dem bösen Mann aus dem Osten, dass die eine andere Strategie fahren. Aber wir hatten es ja schon mal in einem Podcast diskutiert, dass in Ungarn eben schon vor bundesrepublikanischen Verhältnissen die Impfung nach oben schnellte, dass dort das strenger kommt. Aber Portugal ist ja kein politisch befreundetes Land von uns, von unserem Milieu.
Portugal gilt ja weithin als konservativstes Land von
ja, aber
nicht eminent aber, politisch, sondern ja. Lebensweltlich.
Ja, aber ja. Ich würde trotzdem, also worauf ich hinaus will, ist eigentlich nur der Punkt. Wir haben hier eben keine Deckung in der politischen Argumentation zu sagen, die Herrschenden der EU, der westlich geprägten EU, sind eben die Migration wollen und die auch diese Durchimpfung wollen. Und sozusagen der Aufhalter, der Katechon, kommt aus dem Osten und hält hier eben auf. Das stimmt eben in dem Fall ja nicht. Also wir hatten uns ja damals jetzt auch unterhalten über diese ungarische Situation und da waren in der NZZ auch hochinteressante Berichte drüber, wie in Ungarn das eben dieses Impfregime früher an Fahrt aufgenommen hat, als es hier noch von wenigen Impfskeptikern sozusagen an die Wand projiziert wurde. Mittlerweile ist es da. Aber es ist schon, hier fehlt eben diese Deckung. Es wäre, glaube ich, für die politischen Leute, die das herrschende Impfnarrativ in Frage stellen, wäre es vermutlich leichter, wenn man Staaten hätte, die diese Deckungsgleichheit auch haben. Also die zum Beispiel migrationsskeptisch sind und skeptisch gegenüber diesem Narrativ. Und das geht hier auf einmal furchtbar auseinander.
Ja, aber wo es nicht auseinandergeht, oder andersrum, sagen wir mal, wenn man jetzt Dänemark nimmt, was mich an Dänemark ja beeindruckt, ganz egal, dass dieses Land eben so wie sagten Sie, Hüge ist, so dieses bequeme, gemütliche, lahmarschige auf so eine Art, ja, ein typisches Windschattenland. So, ja. Das ist, dass die immerhin konsequent sind. Die sagen, jetzt haben wir eben 80% geimpft und jetzt machen wir halt auf. Also wir glauben an unsere eigene Erzählung. Das ist immerhin konsequent, oder?
England auch.
Wir haben bestimmte Folgekosten durch die Migration, gar nicht so sehr nur finanzielle, sondern eben auch gesellschaftliche. Also machen wir dicht. Ja? Und das ist sehr konsequent. Also die man kann sagen, die machen Dinge, aber die sind auch in der Lage zu korrigieren. Oder die machen Dinge und sind in der Lage, konsequent zu sein. Und ich glaube, dass das ja hier auch rein theoretisch möglich wäre zu sagen, wir haben jetzt diese Impfungen forciert. Wir haben hier im Grunde sowas wie eine Zahl erreicht, die uns von so einer Art Herdenimmunität sprechen lassen muss. Also gehen wir konsequent den nächsten Schritt und sagen, wir öffnen. Und ihr müsst keine Angst mehr haben. Wir haben ein gutes Krankensystem beispielsweise. Das wäre insgesamt immer noch falsch, weil überhaupt so geimpft wurde. Aber in sich wenigstens richtig, weil man den Leuten den angstfreien Winter versprach. Ja? Und jetzt ist er da und was wir erleben, ist eben das Gegenteil. Ja. Wollen wir mal...
Wir kriegen die Kurve dermaßen, dass ich darauf hinweisen will, dass man nach Weißrussland eigentlich nur als Geimpfter und mit einem ganz frischen PCR-Test einreisen kann. Und wie wir wissen, stehen jetzt, wir wissen nicht, ob 3.000 oder 14.000, Zellner hat von 14.000 geredet, natürlich auch auf Quellen basierend, die ihm wohl vorliegen, wie viele
Flüchtlinge,
Flüchtlinge, Schrägstrich Migranten, gerade an der Grenze in Weißrussland stehen. Und ob die einen PCR-Test irgendwo vorzeigen mussten, halte ich für doch sehr fragwürdig. Mhm. Ja, damit haben wir zumindest jetzt den Bogen zur Lage in Weißrussland geschaffen.
Da könnten wir eigentlich mit Lukaschenko, mit dem weißrussischen Herrscher, beginnen, der das natürlich nicht kontrollieren wird, das ist klar, weil er ja Interessen hat. Und das Interesse ist ja im Endeffekt die Vorführung des Westens, die Vorführung der EU, was natürlich die Schuldfrage nach sich zieht. Sprich, trägt Lukaschenko Schuld an dieser Eskalation oder die westlichen Eliten? Vermutlich beide. Ursächlich natürlich unsere Eliten, indem sie überhaupt diese Einladung sozusagen, diese Einladepolitik in Nahen und Mittleren Osten ausgesprochen haben oder formuliert haben. Lukaschenko, ohne dass ich jetzt ein großer Freund seiner Politik wäre, wie soll dieser Herr anders reagieren? Er wird in Grund und Boden sanktioniert von der EU. Putin mag ihn auch nicht mehr so wirklich. Das heißt, die einzige Chance, die er noch hat, als etwas älterer, betagter Herrscher, der vermutlich auch Nachfolgeprobleme haben wird für sein Regime, ja, ist im Endeffekt dem Westen noch seine eigene Ideologie sozusagen zynisch vorzuführen. Also im Endeffekt trifft da eine zynische EU-Bürokratie, im Besonderen natürlich mit der bundesdeutschen Politikelite, trifft da auf einen zynischen Herrscher, der keine Machtmittel mehr hat. Und dann hat er die Migranten entdeckt als Verschiebemasse und merkt auf einmal, wie er seine polnischen Nachbarn, naja, im Endeffekt herausfordern kann zu schlechten Bildern. Die schlechten Bilder werden natürlich sofort von der vor allem bundesdeutschen Presse erneut wieder genommen. Da wird es bestimmt bald so einen Fall geben wie damals mit dem Ali Kurdi, also dieses Kind, das am Strand dann platziert wurde, etc. Mhm. Also wahrscheinlich gibt es dann bald Bilder von der Grenze, wo vielleicht ein afrikanisches oder arabisches Kind eben an so einem Grenzzaun dann liegt, etc.
Tja. Das ist übrigens relativ irrelevant, ob jetzt 4.000 oder 14.000 Menschen dort stehen, denn es heißt, dass rund 40 Flüge wöchentlich aus Istanbul, Damaskus und Dubai mittlerweile nach Minsk fliegen und dass so täglich zwischen 800 und 1.000 Menschen in das Land fliegen.
Ja.
Ja, also da kann man sich die Summe schon sehr gut vorstellen.
Und wenn es erstmal klappt, also wenn erstmal die noch geschäftsführende GroKo oder die dann regierende Ampelkoalition in Deutschland, wenn die erstmal anfangen, die ersten Korridore zu bilden, die ersten 500 zu holen, wir nehmen ja nur ein Kontingent auf, alles ist ruhig, kein Problem. Ja, dann wissen wir ja 2015, was es bedeutet, wenn man sagt, man nimmt erstmal ein paar 10.000 auf. So, dann, aber mittlerweile ist ja auch die Frage, ob die letzten 6 Jahre einen da vielleicht auch zum Zyniker gemacht haben. Ja, dann soll es so sein. Dann sollen die kommen und dann soll die Bundesrepublik das bekommen, was sie eigentlich klammheimlich will. Die schweigende Mehrheit möchte ja offensichtlich diesen Migrationsweg weiter einschlagen.
Zur Akzeleration, ja. Nur
traurig eigentlich.
Uns bringt es ja nichts, weil der Punkt, wo dann jemand das merkt und aufwacht, wissen wir ja, kommt nicht. Auf Twitter habe ich heute gelesen, naja, und wenn jetzt monatlich 100.000 Leute kommen, pro Monat, hört sich viel an, aber können wir doch noch verkraften. Und für uns sind das jetzt erstmal eine Masse Mensch. Aber wir wissen auch, wenn die hier sind, sind es Individuen, die ganz wunderbar sind und ihre guten Eigenschaften, wisst ihr ja alles, wertvoller als Gold zu uns mitbringen. Das ist traurig. Man weiß nicht, was man sich wünschen soll.
Also ich bin genau an dem Punkt. Also im Grunde können wir jetzt hier eine Meinung äußern oder wir können eben sagen, akzelerationistisch wäre es jetzt zu sagen, bitte macht einen Korridor, alle zu uns, alles immer rein, alles immer nach Berlin, alles immer nach Potsdam am besten. Der Punkt ist, die werden natürlich nicht nach Potsdam gehen und dort sich ansiedeln, wo die guten Menschen leben, sondern die werden immer dorthin gehen, wo es für sie halt dann irgendeine Wohnung gibt in der Platte oder so und wo diejenigen leben, die es eigentlich nicht abkriegen sollten, weil sie auch nicht für diese Politik gestimmt haben und so weiter. Das ist das erste große Problem. Und das zweite Problem ist, es ist tatsächlich dann eigentlich nur noch eine politisch-zynische Haltung, zu sagen, dieses Land ist kaputt, dieses Land ist nicht mehr reformierbar. Also wir haben hier eine Umvolkung ganz anderer Dimensionen, die jetzt völlig egal, ob da an der weißrussischen Grenze sich ein paar 10.000 Flüchtlinge sammeln, ja längst in vollstem Gange ist. Ja, also das ist das, was wir im Vorgespräch vorhin auch kurz ansprachen. Benedikt, ich kann es jetzt mal aufgreifen, obwohl es eigentlich dein Argument war.
Ja,
der Familiennachzug alleine bringt uns pro Jahr eine Größenordnung von knapp 100.000 Leuten. Wie viel Einwohner hat Offenbach?
120, 125.
Ja, Cottbus also hat so 100.
Ungefähr 100.000. Ich glaube, Jena hat auch ungefähr 100.000. Ja. Also irgendwas in dem Dreh. Eine mittlere Großstadt wird hier pro Jahr im Familiennachzug, was wiederum deine Worte so schön konservativ CDU-mäßig klingt, dass die Familie wieder zusammenfindet und so weiter. Und dabei ist es einfach nur klar, dass wir hier die Umvolkung im Grunde rein bürokratisch schon haben. Ja, und ob da jetzt nochmal 10.000, 20.000, 40.000 dazu kommt, die einmal quer durch Polen marschieren, und dann kann man jetzt, wenn man ein bisschen zynisch argumentiert, sagen, dann bleibt wenigstens Polen sauber. Ja? Bei uns ist Hopfenmalz verloren.
Vielleicht kann man es aber mal ins Positive wenden und sagen, wenn jetzt noch ein zweites 2015 kommt, dass dann die Leute, die quasi gedacht haben, also so, die vielleicht leicht naiv gedacht haben, 2015 ist ausgesessen, das Problem ist jetzt erstmal vorbei, dass die vielleicht, die sich quasi, die kurz gekippelt haben, ob sie Migrationskritiker, Gegner werden, und jetzt vielleicht dann wieder zurückgekippt sind ins Herrschende, weil sie gemerkt haben, ach, es geht ja doch alles weiter, mein Leben ging doch weiter, dass die vielleicht jetzt nochmal aufgerüttelt werden und diesmal vielleicht nachhaltig. Das ist natürlich auch wieder nur eine Wunschvorstellung, ja, aber was ich mir vorstellen kann, ist, die Bundesrepublik muss diese Menschen ja dann verteilen. Und am Anfang, ist, natürlich ziehen die dann, so wie du gesagt hast, dorthin, wo sie zum Beispiel schon ihre Strukturen haben, wo sie sich einreihen können in ihre Milieus. Aber vielleicht werden die dann auch eben wirklich kontingentmäßig zugeteilt, auch in ländliche Räume, auch in ostdeutsche Räume. Und dann ist vielleicht die Frage, ob dann die Menschen vielleicht doch hinterfragen und dann mehr Leute aufwachen, die sozusagen jetzt noch gar nicht aufgewachsen sind. Das ist aber auch wie eine Projektion. Aber die Chance, die ich vielleicht sehe, wenn man sagt, man hat das Spiel noch nicht aufgegeben, sondern man möchte doch noch hoffen, dass irgendwie politisches Protestpotenzial sozusagen in einem kleineren Radius, als wir es uns hoffen, als wir es uns vorstellen, als wir es uns wünschen, aber doch eben vorhanden, dass das vielleicht auch kommt, wenn die Thematik überhaupt wieder geöffnet wird. Also das Migrationsthema hat ja auch der AfD geschadet bei der Bundestagswahl, weil es kein Thema war. Da gab es ja diese Wahlerhebungen dann von Infratest etc. Migration hat keine Rolle gespielt, außer für die Stammwähler natürlich. Der Punkt ist der, wenn das Thema jetzt aber wieder in der Öffentlichkeit bleibt, so oder so, natürlich anders konnotiert, als wir es wollen, aber es ist erstmal da, kann man es vielleicht nicht mehr umgehen. Und das eröffnet vielleicht so ein ganz kleines Wirkfenster für die politische Opposition, dass man sagt, okay, das Thema Migration ist da, die Frage, ob 10 oder 40.000 aus Weißrussland kommen oder 4.000, ist unerheblich, weil, Leute, wir müssen darauf aufpassen, was jedes Jahr passiert mit Familiennachzug, mit an anderer illegaler Einwanderung, die sozusagen sanft kommt, die eben nicht mit Waffengewalt an der Grenze steht. Das ist nur der mediale Aufhänger.
Das ist schon wieder ein Vermittlungsproblem, weil wir ja die Kanäle haben müssen, um zu erzählen, dass es sich hier beim Familiennachzug und bei anderen Dingen um ganz andere Größenordnungen handelt.
Als Vermittlungsproblem,
ja. Ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk diesen SPD-Politiker aus Württemberg gehört.
Nils Schmid von der SPD.
Der Klang. Ich weiß genau, dass der für die Ohren von möglichen AfD-Wählern, die aber noch nicht wirklich AfD wählen oder nicht wirklich migrationskritisch sind, aber gerade an der Kippe, klang der schon wieder so hart und vernünftig genug. Das ist mir ganz klar, dass der die Leute eingefangen hat, weil er sagte, wir müssen den Leuten signalisieren, man kann nicht so einfach in die EU rein. Und das kann er deswegen machen, weil es ihm leicht wird, jetzt mal punktuell gegen diese Migration zu argumentieren. Der Urheber ist nämlich Lukaschenko. Ja? Das ist eben nicht der smarte Lieblingspolitiker aus Frankreich, der das jetzt tut oder so, sondern das ist das verkörperte letzte böse politische Subjekt in Europa, so ungefähr.
Richtig,
ja.
Richtig.
Da ist selbst Orban dagegen ein harmlos gegen Lukaschenko. Also kann er über die Bande Lukaschenko etwas spielen und da jetzt schon wieder argumentativ reinzukommen und zu sagen, wir haben es natürlich mit ganz anderen Zahlen zu tun und so weiter, das wird schon wieder unglaublich schwierig.
Es wird unglaublich schwierig, aber auch notwendig.
Wird notwendig und das tut dann hoffentlich die von uns allen favorisierte Oppositionspartei. Ja. Aber klar ist, also ich bin in der Frage fast leidenschaftslos, die sollen zurück alle reinlassen, das wird doch sowieso passieren. Ja. Und dann lieber gleich.
Ja, ich finde es lustig, wenn dann die CDU jetzt eben anfangen wird zu schlingern. Obwohl sie noch in der geschäftsführenden Regierung sind, fangen ja einzelne CDU da jetzt schon an, auch so wie dieser Nils Schmidt, was du gerade beschrieben hast von der SPD, fangen ja Unionspolitiker auch schon an, so Migrationskritik zu üben. Und keiner weist sie darauf hin, oder zu wenige weisen sie darauf hin, dass sie ja theoretisch noch Macht ausüben können als geschäftsführende Regierung und dass sie momentan der Ampel auch noch eine Bremse reinhauen könnten, wenn sie denn wollten. Aber wir wissen alle natürlich, die CDU will ja gar keine Bremse hier reinlegen. Sie will eben nur als scheinkonservative Oppositionspartei der Zukunft brillieren und der AfD das Wasser abgraben. Ja, klar.
Weißt du,
und
das Problem ist ja auch noch eben immer wieder dieser Punkt, wie wird denn eigentlich eine Grenze verteidigt? Also eine Grenze wird eben so verteidigt, wie es in Polen gerade gemacht wird. Ja? Das sind dann die sogenannten unschönen Bilder. Ja, ähnliche Bilder haben wir in Kroatien und da sind es dann dieselben Journalisten, die dann plötzlich Kroaten aufspüren, die mit einer gewissen Härte gegen Flüchtlinge vorgehen, die sich von Bosnien, was ja noch nicht zur EU gehört, über die grüne Grenze nach Kroatien durchschleichen wollen. Ja? Und da ist immer die Frage, was stellen sich die Leute denn unter Verteidigung einer Grenze vor.
Naja, sowieso ist unschöne Bilder ja auch schon wieder ein Framing.
Und genau.
Die unschönen Bilder liefern ja jetzt die Ausländer, die Wanderungswilligen, die an der Grenze stehen, ja, die da mit Spaten und mit gefällten Baumstämmen versuchen, den Stacheldraht niederzureißen.
Ja, aber je nach Blick ist es eben nicht so, dass die jetzt gerade in ein Einfamilienhaus einbrechen, sondern das ist die Tat von Verzweifelten, die bei minus 3 Grad danach... Das ist eine Farbe des Framings.
So, na klar, was hat der René Springer von der AfD so hat so schön so gesagt, nennt mich Rechtspopulisten, aber ich möchte mein Leben nicht täglich aufs Neue aushandeln müssen mit Leuten, die mit Gewalt versuchen, eine Grenze zu überwinden. Und das sind wirklich wuchtige Bilder, die da im Netz kursieren. Also das sind böse Gesichter, es sind auch keine Kinder, es sind keine Frauen, wobei man den Versuch natürlich bemerkt, die wenigen Kinder und Frauen, alten Mütterchen, die dabei sind, möglichst häufig vor die Linse zu kriegen, sind dann immer dieselben. Aber diese hässlichen Bilder, da sollten wir uns mal nicht so sehr auf das Framing der anderen einlassen und die hässlichen Bilder, die uns als hässliche Bilder vorgegeben werden, als solche auch zu...
Diese Bilder kann man so oder anders darstellen. Man kann das so, man kann sie aggressiv oder hilflos zeigen oder aggressiv und verzweifelt. Das ist so. Also jetzt haben wir wieder viel gewusst und haben nichts in der Hand. Das ist das Irre. Also man hat nichts in der Hand. Man kann weiterhin zuschauen, wie es passiert. Ja. Wollen wir ganz kurz zum Abschluss über etwas reden, was man so ein bisschen in der Hand hatte? Die Buchmesse. Ja. Das war doch wieder lustig dieses Jahr. Ja.
Ja. Belustigend. Und langweilig zugleich, würde ich sagen.
Du warst vor Ort.
Ich war vor Ort, zumindest ein paar Tage. Wo soll man anfangen? Also den Skandal an sich, werden ja die meisten Leute auf Secession.de verfolgt haben. Da gab es auch ein Interview mit Jonas Schick und Philipp Stein, die beide als Aussteller bei der Buchmesse präsent waren. Der eine für die Kehre, der andere für den Europa Verlag. Die Tage, wo es heiß herging, habe ich verpasst, da war ich noch nicht da. Da ging es ja um diesen Fall Quattromilf, Schwarzes Herz, glaube ich, ihr Roman.
Jasmina
Kuhnke. Das brauche ich jetzt nicht alles zu wiederholen, das haben die Leute mitbekommen. Also ich denke, zum einen war es eben eine Corona-Messe, sprich, es war leer, langweilig und wenig aussagekräftig. Und zum anderen ist eben Jonas und Philipp ein Coup gelungen, der sich nicht wiederholen lässt, da sind wir uns vermutlich auch einig, der aber auch gezeigt hat, dass diese ja moralpolitisch / linksidentitätspolitische woke Sekte oder Splittergruppe, was auch immer, eben keine ist. Sie sind eben nicht marginal, so wie sie darstellen, sondern sie sind im Endeffekt durchaus tonangebend. Zumindest können sie die Tonlage bestimmen. Und indem sie eigentlich die Tonlage und das Framing vorgeben, zeigen sie eigentlich oder beweisen sie bereits, dass sie eben nicht marginalisiert sind, sondern dass sie eine Herrschaftsfunktion haben. Weil sie können den Diskurs prägen, sie geben, ihr Framing war von vornherein das Framing der Messe. Der Messe, wie sie in den Medien stattfand, in den großen Medien. Von daher finde ich es auch lustig. Ich habe heute früh bei Twitter gesehen, wie Quattromilf irgendwie ein Foto von sich postet, wie sie für North Face, also eine der größten Bekleidungsmarken vom Umsatz her der Welt, wie sie eine Werbekampagne für die gemacht hat. Ich glaube, vor einem Jahr oder so.
Das war die?
Ja, ja. Aber wo man sich wieder sagen muss, oh Gott, wenn man schon so marginalisiert ist, dass man für einen global agierenden Kleidungskonzern mit Milliardenumsätzen, dass man dafür das Fotomodel ist, ja, dann ist man schon wirklich in die letzte Ecke hin marginalisiert worden. Das ist dann schon wirklich übel. Ich meine, der Philipp Stein
ist auch Wahnsinn. Gesicht des Nordens?
Ja, das ist natürlich jetzt wieder Meta, ja. Hm. Ja, ja.
Des Nordens Afrikas.
Ja. Hm. Also es ist grotesk gewesen. Ich glaube, Götz, du warst es, der hat das Buch von Bernd Stegemann eingeworfen, diese Wutkultur. Da habe ich auch auf deinen Anraten hin mir zu Gemüte geführt. Da gibt es auch so paar Zeilen. Ich habe es nach der Messe gelesen, muss ich zugeben. Aber als ich die Zeilen nach der Messe gelesen habe, habe ich mir gedacht, das sind einige Zitate in dem Buch, die eigentlich diesen Fall Quattromilf vorweggenommen haben, beziehungsweise die ihn perfekt beschreiben. Indem jemand, ich weiß das Zitat gerade nicht wörtlich, aber indem jemand eben andauernd gehört wird und permanent seinen Senf dazugeben nicht nur darf, sondern dafür noch prämiert wird, ausgezeichnet wird, belobigt wird, in dem Moment kann er gar nicht marginalisiert sein. Das ist grotesk. Das Stegemann auf der anderen Seite dann natürlich nach rechts auch einen Schlag führt, von wegen Rechtsidentitätspolitik ist von gestern und wutpolitisch und nicht der Rede wert.
Ja, das muss er tun.
Das muss er tun, wir wissen alle, er hat sich von Twitter gelöscht, weil er da mal angegriffen worden ist von dieser Wogenblase. Er ist offensichtlich ein bisschen zarter beseitet als vielleicht ein durchschnittlicher rechter Publizist.
Die sind nichts gewohnt.
Klar. Die sind es nicht gewohnt, genau. So.
Genau. Ja, also ich finde auch, dass, weil du vorhin sagtest, das ist eine Sache, die funktioniert einmal und dann nicht wieder. Das ist die große Frage. Also im Grunde ist es jetzt, 2017 war unsere Messe. Damals mit rechten Reden und mit linken Lesen, ja. Andersrum. Und diesem unglaublichen Skandal mit Zieferle auf der Messe. 2018 war der Loki Verlag. da war das, sagen wir mal, mindestens zu einem Drittel hat die Messe uns als Thema gehabt. Ja? Dann kam die Sackgasse, dann kam das Jahr ohne Messe und jetzt war Jung Europa da, ja? Und die Kehre. Und interessant ist, dass ja das, was 2008, 2019 zumindest geklappt hat, dass die uns in eine Sackgasse sperren und im Grunde beschweigen. Hm. Und dass interessanterweise auch alle anderen drumherum uns beschwiegen haben. Mhm. Also, dass keiner losgetobt hat und versucht hat, die Anwesenheit von Rechten auf der Messe zu seinem Geschäftsmodell zu machen. Mhm. Das war ein ganz diszipliniertes Wegschieben. Also, das war für uns auch damals nicht schön. Das war, haben wir ja gesagt, das war unglaublich langweilig und das war wirklich so, man war jetzt auf dem letzten Bums, saß man da und hatte nichts zu sagen.
Es gab doch noch ein Handgemenge mit dem Andreas, oder?
Ja, das war aber kein Handgemenge. Das war, der hat einem halt die Pupille wegfotografiert und irgendwann hat man sich dagegen beschwert. Das war aber alles kein Thema, kein großes. Und jetzt hat es wieder funktioniert. Dieses Mal, weil eben eine Randgruppe ein Geschäftsmodell daraus gemacht hat oder eine einzelne Person und die sich in irgendeiner Weise sicher sein konnte, dass solidarisiert wird. Die große Frage ist immer, kann denn jetzt das Milieu, die woke Community hinter diesen moralischen Maßstab zurück? Ja, was passiert denn, wenn auf der nächsten Messe sich wieder rechte Verlage anmelden? Und es ist relativ egal, ob die in der Sackgasse sitzen oder woanders. Jemand wie Jasmina Kunke alias Quattromilf wird sich ja weiterhin mit dem Tode bedroht fühlen, ja, weil wir anwesend sind oder weil irgendeiner aus unserem Milieu anwesend ist. Mhm. Und das ist schon interessant, also dass ich mir gar nicht so sicher bin, ob das sozusagen nicht in der einen oder anderen Variante immer wieder funktioniert. Immer wieder funktioniert, dass die Hygienevorstellung dieses Mainstreams nicht mit dem Fussel zurechtkommt, der wir sind. Ja? Und dass also immer irgendwie die Sache wieder hochploppt und zum Skandal gemacht werden kann. Weiß denn jemand, wie die Quattromilf ihr Buch verkauft hat? Das ist ja nur deswegen interessant.
Hat jemand gelesen hier am Tisch?
Nein, natürlich nicht.
Nur den kostenlos zu kriegenden Kurztext.
Und das war ja jetzt nicht so intellektuell, glaube ich.
Nein.
Ja. Also ich habe ja nur einmal dann geschaut, Amazon Ranking, das ist ja dann doch immer ein kurzer Zeiger, da war die irgendwo bei Platz 40, das war glaube ich am zweiten Messetag und irgendeiner hat mir dann erzählt, dass sie auf Platz 20 der Spiegel-Bestenliste gesprungen ist mit ihrem Buch. Und das weiß sie schon, dass das nicht geklappt hätte, hätte sie nicht die Prellwand Jung Europa-Kehre gehabt. Ja? Dieses Geschäftsmodell, da gehört eine Menge Disziplin dazu, dass das nicht in einem Jahr oder in zwei oder in drei Jahren doch wieder irgendeiner probiert.
Das stimmt.
Und etwas provoziert, was die Aufmerksamkeit auf ihn lenkt und er nimmt dann lächelnd in Kauf, dass die Rechten auch wieder Aufmerksamkeit
haben. Willst du oder darf ich kurz?
Zack.
Also ich würde nur zwei Kleinigkeiten ergänzen. Also zum einen glaube ich, dass man differenzieren muss zwischen Frankfurter Messe und Leipziger Messe. Also die Frankfurter Sackgasse war, wie du gesagt hast, langweilig. Aber sie war letztendlich trotzdem, bis auf den einen Fotografen oder so, sie war erfolglos. Ich glaube, in Leipzig hätte das einen anderen Charakter von der Grundstimmung. Auch dieser Jung Europa Coup oder Kehre Coup, der jetzt mit dank Quattromilf erfolgt ist, der mit Sicherheit auch viel PR gebracht hat für die beiden Verlage oder Verlag und Zeitschrift. Ich glaube nicht, dass das in Leipzig in der Form funktioniert hätte, weil es da vermutlich auch andere Interventionen gegeben hätte der linken Seite. Die Messe diesmal, was ich vorhin mit langweilig meinte, das war ja auch so am Stand. Natürlich kamen da die üblichen jungen Hipster-Damen vorbei aus dem eher antifaschistischen Spektrum, wahrscheinlich Mitarbeiterinnen von anderen kleinen Verlagen, von vielleicht linken Verlagen logischerweise, die dann mal vorbeigezischt sind und gesagt haben, scheiß Fascho, verpisst euch von hier und so. Aber das ist ja trotzdem nicht grundsätzlich den Stand gefährdend. So. Also zum einen glaube ich, Leipzig und Frankfurt sind zwei verschiedene Schuhe. Und das andere ist, dass eigentlich die Medien, wenn man es jetzt als Blog nimmt, es eigentlich ja selbst in der Hand gehabt hätten, das Ding abzubinden. Das haben sie sich aber auch vermutlich nicht getraut, weil selber jeder, selbst irgendein Lokaljournalist, der dann für so ein Frankfurter Blättchen schreibt oder für anderes Blättchen, wo auch immer, die werden ja wissen, wenn sie jetzt eben nicht die Skandalisierung mittreiben, dann gelten sie vielleicht als empathielos. Sie haben kein Verständnis für die Gefahr, die diese People of Color etc. durch junge Europa angeblich ausgesetzt gewesen sein sollen.
Genau.
Aber ich glaube, was daraus resultiert ist, diesmal hat man ja gesehen, dass auf der Messe keinerlei Gefahr ausging von rechten Verlagen. Das wussten wir auch vorher. Also die es wissen wollten, wussten auch vorher, dass nichts passieren wird. Von rechts aus.
Es ist ja noch nie was passiert.
Es ist ja noch nie was passiert von unserer Seite aus. Aber die Frage ist ja, lässt sich das, diese Aufmerksamkeitsökonomie im Fall Kuhnke, lässt sich das wirklich wiederholen? Oder haben Mainstream-Journalisten jetzt nicht gesehen, eigentlich ist die Story gar nicht so spannend, wenn man mal den Empörungsbonus, den die Dame bekommen hat, abzieht und tilgt?
Aber schau her, das ist doch genau der Punkt. Es wird andere Lücken geben. Das ist so, hätte dir jemand vor 2 Monaten erzählt, dass eine Schriftstellerin, auch wenn sie eine People of Color Schriftstellerin ist und schon dafür war, dass man die Weißen sterilisiert und so weiter, mit der Behauptung durchkommt, dass sie ihres Lebens nicht sicher sein kann, weil der bärtige Philipp Stein und der bärtige Jonas Schick auf der Messe ihre Bücher ausstellen, ja, dann hättest du auch gesagt, das ist jetzt eine bisschen zu heiße Erzählung. Das wird nicht funktionieren.
Too much, wie du sagen würdest.
Ja, oder je compris, ja, oder so. Also, das ist doch das Tolle, also dass wir überhaupt nicht wissen, welche Lücken und welche Absprungbretter es gibt für Erzählungen, die plötzlich mal für ein paar Tage wirksam sind. Also ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass man sowas behaupten kann. Weißt du, dass man sagt, ich mich kotzt's an, ich find's ekelhaft, auf einem ZDF-Sofa zu sitzen und 10 Meter weiter steht der Kulturkampf im Regal oder die Kehre, ja, was sich ja brutal anhört, die Kehre, ja, so.
Der Untertitel, verheimlicht den bitte nicht.
Genau.
Kein Mimikry, Zeitschrift für Naturschutz. Ich meine, das ist halt dann schon wuchtig.
Genau, und das ist, da geht, also so, und, sondern dass man sagt, also ich weiß da nicht, ob Philipp Stein eben dann Theorie der Diktatur von Onfray in die Kamera hält, dann geht er rüber, erschießt Quattromilf und dann geht er zurück und hält wieder ein Buch in die Kamera. Also so hat sie sich ja vorgestellt. Oder wird nicht geschützt, sondern sie wird niedergeschlagen, ja, von Jonas Schick. Ja, und dann geht einfach die Messe weiter. So,
ich glaube nicht, dass sie es ernsthaft geglaubt hat. Ich glaube, sie hat auf die Meile geritten.
Es hat funktioniert und das ist genau das, was ich meine. Das wissen wir gar nicht, was nächstes Jahr funktioniert, in 2 Jahren, in 3 Jahren funktioniert. Das ist alles mittlerweile denkbar. Das ist wie grotesk, dass diese selbst die bescheuertsten Erzählungen in irgendeiner Weise eben Raum bekommen im Spiegel, in der FAZ, in der Welt, in der Frankfurter Rundschau und so weiter und so fort. Ja. Und deswegen muss ich dir sagen, also ich glaube sehr sicher, dass es nicht die letzte Messe war, die vor allem rechts zu Thema hatte. Ja.
Aber diese Messe heute ist gelesen.
Diese Messe heute ist gelesen.